Und da gehen wir heute nach Osteuropa. Viele Jugendliche und junge Erwachsene haben im Jahr 2015 schlechte Perspektiven und müssen ihre Heimat verlassen. Es gibt aber auch viele Organisationen, die sich genau für diese Menschen einsetzen und versuchen, ihnen eine Zukunft in ihren Heimatländern zu ermöglichen. Eine dieser Organisationen, das ist das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis, dessen Aktionen und Projekte für junge Menschen im Osten Europas möchten wir Ihnen in den kommenden 2 Stunden vorstellen. Wir sprechen über das 23. Renovabis Partnerschaftstreffen in Freising, heute in Domradio weltweit. Am Mikrofon ist Renato Schlegelmilch und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es geht um die Jugend bei uns heute in Domradio weltweit. Die Jugend in Osteuropa zwischen Hoffnung und Resignation, so heißt die Sendung. Und das beschreibt auch gut die Lebenssituation der jungen Leute. Vieles ist im Umbruch im Osten Europas und wir wollen an dieser Stelle uns erstmal einen Überblick verschaffen. Das tun wir gemeinsam mit Tobias Fricke aus der Domradio-Redaktion. Ich grüße dich.
Hallo Renato.
Osteuropa im Umbruch, was heißt das genau?
Also im ersten Moment denkt man vielleicht an die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ostukraine, die bis heute ja noch andauern. Das ist ein großer Faktor der Instabilität. Aber das ist jetzt bei weitem nicht alles. Der Balkan zum Beispiel, dort sind Länder wie Bosnien und Herzegowina nach dem Balkankrieg immer noch so ein bisschen auf der Suche nach einer richtigen eigenen Identität. Da spielt der Niedergang von Jugoslawien auch heute noch eine Rolle. Das Wichtigste ist aber, dass der Osten Europas nicht über einen Kamm zu scheren ist. Gucken wir mal nach Polen. Das ist ein Land in der Europäischen Union, das relativ gut dasteht. Den Polen geht es anders als den Menschen jetzt zum Beispiel in Bosnien. Also selbst 25 Jahre nach der Wende ist da tatsächlich heute noch sehr viel im Umbruch und in Erfindung.
Was bedeutet das denn für die jungen Leute? Über die reden wir ja heute in der Sendung.
Also genauso verschieden wie die Länder sind, sind auch die Chancen dann der jungen Leute. Gucken wir nochmal nach Polen. Ein junger Pole hat gute Chancen, was aus sich zu machen. In Litauen zum Beispiel sind die Jugendlichen auch sehr engagiert. Die Chancen im Land selbst sehen wiederum nicht so gut aus. Deswegen wollen viele dann das Land verlassen. Auf dem Balkan ist es noch schlimmer. Bei uns geht ja das Wort Wirtschaftsflüchtling um, auch wenn wir da ein bisschen inflationär vielleicht mit umgehen. Das sind genau die Menschen, über die wir heute reden. Junge Leute, geprägt von Armut, Arbeitslosigkeit, die einfach keine Perspektive und keinen Ausweg mehr sehen, als ihre Heimat zu verlassen.
Welche Rolle spielt denn die Kirche in den Ländern bei dieser ganzen Entwicklung?
Na, an erster Stelle, dass sie sich engagieren müssen auch, um die Lebenssituation zu verbessern, sodass eben junge Kroaten oder junge Serben nicht mehr ihr Land verlassen müssen. Auch das katholische Hilfswerk Renovabis ist da engagiert und unterstützt viele Projekte in den Ländern, eben auch Bildungsprojekte. Die Jugendlichen selber, die sind da auch mit involviert und auch engagiert, allerdings oft auch gegen den Widerstand der Eltern. Die sagen eben, bevor du dich ehrenamtlich in der Kirche engagierst, setz doch lieber alles erstmal dran und guck, dass du eine berufliche Perspektive findest.
Also keine leichte Aufgabe. Perspektiven schaffen für die Jugend in der Mitte und im Osten von Europa. Das versucht unter anderem das katholische Hilfswerk Renovabis. Mit dessen Hilfe haben wir auch die Sendung heute gestaltet. Und über die Arbeit für die Jugend hören wir gleich mehr. Domradio weltweit, heute in Zusammenarbeit mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Und einmal im Jahr organisiert das Hilfswerk ein sogenanntes Partnerschaftstreffen. Das ist ein Treffen, bei dem Menschen zusammenkommen, die sich für die Menschen in der Mitte und im Osten Europas engagieren. So auch dieses Jahr, Anfang Dezember. Das 23. Partnerschaftstreffen stand unter dem Motto zwischen Hoffnung und Resignation. Und es ging dabei um die Jugend im Osten Europas. Organisiert wurde das Ganze von Thomas Müller-Böhr, Renovabis-Referent und jetzt bei uns im Studio. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Ja, grüß Gott und guten Tag, Herr Schlegelmilch.
Bevor wir über den Inhalt sprechen, wie kann ich mir dieses Partnerschaftstreffen vorstellen? Wie läuft das ab?
Also zu diesen Partnerschaftstreffen laden wir von der Renovabis seit Anfang an, seit 1993. Wir laden ein ehrenamtlich engagierte Frauen und Männer aus der ganzen Bundesrepublik, die sich engagieren in Form von Partnerschaften, von Austauschprogrammen, die Projekte fördern in Mittel- und Osteuropa, die sich auseinandersetzen mit der Frage sozusagen an der Basis der Kirche und der Gesellschaft, was können wir tun, Mittel- und Osteuropa und Europa überhaupt gemeinsam gerecht und friedlich zu gestalten. Und vom Ablauf her haben wir immer sehr verschiedene Programmelemente. Es geht darum, Information, gegenseitige Vernetzung und Ermutigung der Teilnehmer für ihr Engagement zu verbinden. Wir haben Beiträge von Referenten ins Plenum hinein. Wir haben immer Arbeitskreise, wo wir einzelne Aspekte diskutieren und immer auch einen Programmteil, an dem Aktive selbst zu Wort kommen.
Ich habe es gerade eingangs erwähnt, das Thema war zwischen Hoffnung und Resignation. Es ging um die Jugend in Osteuropa und wie jedes Jahr greift dieses Thema damit das bereits feststehende Thema der Pfingstaktion des kommenden Jahres auf. Also das wird das Thema sein bei der Pfingstaktion im Jahr 2016. Worüber genau haben Sie da gesprochen?
Also das Programm kann natürlich immer nur Aspekte des folgenden Aktionsthemas aufgreifen, so war es auch in diesem Jahr. Gesprochen hat einmal Bischof Shiro Koradjuk aus der Ukraine, der ganz kurzfristig eingesprochen ist für den Weihbischof Suda aus Sarajevo, der in dieser Sendung aber an anderer Stelle ja auch zu Wort kommt. Shiro Koradjuk hat gesprochen über den Beitrag und das Engagement gerade der jungen Generation beim Euromaidan in der Ukraine, in Kiew insbesondere, über den Willen der jungen Generation mitzubauen und diese Gesellschaft, die im Umbruch ist, mitzugestalten. Das heißt auch konkret, nicht mehr mitzumachen bei den vielen Formen von Korruption, die in diesem Land noch immer an der Tagesordnung ist, im Umfeld ihres Studiums, wenn man also erst bezahlen muss, um eingeschrieben zu werden oder um geprüft zu werden. Das machen zunehmend die Menschen nicht mehr mit. Das war ein wichtiger Aspekt, wie wichtig die Zukunft der Jugend für die Zukunft dieses Landes ist. Und eine andere Perspektive kam aus Litauen mit Monika Schidel-Junaite, einer Mitarbeiterin in einem diözesanen Jugendzentrum in diesem Land, die eher ein bisschen aus Binnenperspektive gesagt hat, welche Rolle Kirche für die Jugendlichen spielt, aber auch, dass sich Kirche ein bisschen verändern muss, damit Jugendliche mehr teilnehmen können, sich mehr als Teil der Kirche verstehen und nicht mehr nur sozusagen als Klientel von Pastoral.
Dabei ist es Ihnen aber auch wichtig, mit den Menschen auf Augenhöhe zu sprechen als Hilfswerk. Das heißt, Sie hatten auch zwei Freiwillige vor Ort, die selber nach Osteuropa gegangen sind, um dort zu arbeiten.
Genau, wir hatten zwei Interviews mit zwei Freiwilligen. Einmal Lea Zinniker, die im vergangenen Jahr, oder vor zwei Jahren genauer gesagt, in Russland war, in St. Petersburg, und dort in einem Projekt gearbeitet hat für Menschen mit Behinderung, die das auch sehr inspiriert hat, auch hingehend ihrer Studienwahl. Sie studiert jetzt Heilpädagogik, also ein Beruf, der befähigt für die therapeutische Arbeit mit Menschen mit Behinderung, hat also berichtet von ihren Erfahrungen. Und dann hatten wir Lina Mühlbauer, die im schon etwas fortgeschrittenen Alter von 67 Jahren sich noch einmal aufgemacht hat, ein Jahr nach Sofia in Bulgarien zu gehen und dort zunächst eine sterbende Frau begleitet hat und dann in anderen Projekten wie für Roma-Kinder und Frauen in Not gearbeitet hat. Und die Verbindungslinie in diesem Gespräch war eben der freiwillige Einsatz, der freiwillige Dienst über ein Jahr in verschiedenen Bereichen und wie die beiden das in ihrer unterschiedlichen Lebenssituation bestärkt und inspiriert und auch bereichert hat.
Alles das sind auch noch Themen, über die wir sprechen werden in dieser Sendung, das 23. Renovabis Partnerschaftstreffen auf dem Domberg in Freising. Mehr dazu finden Sie natürlich auch bei uns im Internet auf domradio.de/weltweit. Jetzt im Studio war schon mal Renovabis-Referent Thomas Müller-Böhr, der das Treffen organisiert hat. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, ich danke auch herzlich.
Domradio weltweit und wir sprechen über die Jugend in Osteuropa zwischen Hoffnung und Resignation, so heißt die Sendung. Das ist ein weites Feld, genauso weit wie der tatsächliche Lebensunterschied der Menschen im Osten Europas. Man kann ja schlecht Jugendliche im EU-Mitgliedsland Polen vergleichen mit denen in Bosnien oder in Litauen zum Beispiel. Wir wollen uns an dieser Stelle da aber mal einen Überblick verschaffen und sprechen mit Patricia Kwapik, Jugendreferentin der Kolping Jugend Europa, jetzt am Telefon direkt in Polen. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind Jugendreferentin bei Kolping Europa. Ich habe es gerade gesagt. Wie sieht Ihre Arbeit da aus?
Also ich bin Jugendreferentin bei Kolping Jugend Europa. Das ist eine Jugendorganisation, die Jugendliche von Kolping Werkes in allen europäischen Ländern, wo wir arbeiten, verbindet. Das ist eine Dachorganisation, die für Jugendliche in 20 Ländern die Aktivitäten auf internationaler Ebene durchführt und organisiert. Wir arbeiten mit Jugendlichen aus Osteuropa, Westeuropa, aus Südeuropa. Wir haben hier 20 Ländern, wo Jugendliche aus verschiedenen Lebenssituationen ankommen und diese Internationalität hilft uns, die Verbindungen zwischen Jugendlichen zu stärken und auch für verschiedene Kulturen sensibilisieren.
Wenn wir jetzt über die Jugend in Osteuropa sprechen, Sie haben den Überblick. Ich weiß, es ist schwer zu verallgemeinern, aber können Sie so eine Tendenz sagen, wie es den Jugendlichen in Osteuropa geht? Was haben die für ein Leben?
Hier kann man ja auch leider nicht ganz direkt sagen, Osteuropa, weil wir arbeiten auch mit Ländern, die gerade in der Europäischen Union sind. Das sind die Länder wie Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien. Hier haben die Jugendlichen schon bessere Chancen. Wir sind aber auch mit Ländern wie Albanien, Serbien, Kosovo, Ukraine oder Moldau verbindet. Dort ist die Lebenssituation von Jugendlichen noch schwerer. Und was versuchen wir tun? Was am wichtigsten ist, vor allem die jungen Menschen sollen mehr partizipieren. Also sie sollen mehr Möglichkeiten haben, aktiv in Gesellschaft zu sein, auf lokaler Ebene. Die sollen größeren Aufschluss auf das Leben in ihrem Land haben, was auch von der Situation, politischen Situation in vorherigen Jahren abhängig ist. Und natürlich sind auch die verschiedenen Situationen aus der materiellen Sicht. Also wir unterstützen die Jugendlichen in Osteuropa stärker, wir versuchen größere Förderung finden für internationale Veranstaltungen, weil sehr oft wäre es nicht möglich, in internationalen Treffen teilzunehmen für Personen, die aus europäischen Ländern kommen.
Sie haben ja gerade schon erwähnt, die politische Situation. Wie hat sich das denn in den vergangenen Jahren verändert? Es ist ja jetzt einiges im Umbruch in Mittel- und Osteuropa.
Ja, also natürlich, es ändert sich, es ist immer besser in einigen Ländern, aber wir haben ja auch eine Kriegssituation in der Ukraine und diese Jugendlichen, die am meisten möchten mehr über Demokratie erfahren, die nehmen sehr gern in politischen Veranstaltungen teil.
Wie sieht das denn zum Beispiel aus mit den Jugendlichen im Kosovo? Das ist ja auch eine Region, die einiges hinter sich hat, ne?
Ja, also hier sind die Jugendlichen auch jetzt schon mehr für die Kriegssituation sensibilisiert. Es ist schon einige Jahre nach dem Krieg, aber man sieht, dass immer die Emotionen stark sind und wir versuchen auch die Jugendlichen aus dieser Region, Albanien, Kosovo, Serbien und Kroatien zu verbinden und gute Beziehungen zwischen Jugendlichen zu bauen.
Also wir lernen, Osteuropa ist nicht gleich Osteuropa. Es gibt Unterschiede. Patricia Quapik ist Jugendreferentin der Kolping Jugend Europa und hat mit uns gesprochen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Domradio weltweit, wir sprechen über die Jugend in Osteuropa. Zwischen Hoffnung und Resignation, so heißt die Sendung heute. Und wir blicken an dieser Stelle nicht direkt nach Osteuropa, sondern nach Koblenz. Am bischöflichen Cusanus-Gymnasium gibt es dort nämlich eine ganz besondere Partnerschaft, eine Schulpartnerschaft zwischen Jugendlichen aus Koblenz und Schülern des St. Josef-Kollegiums im Erzbistum Bukarest. Seit 10 Jahren gibt es diese Partnerschaft und die Schüler unterstützen sich gegenseitig. Wie das abläuft, das kann uns der Religionslehrer erklären, Harald Orth, jetzt bei uns am Telefon. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Ja, ich grüße Sie auch und die Hörer.
Zeichnen Sie uns mal ein Bild. Der Schulunterricht in Bukarest, wie sieht er aus?
Der Schulunterricht unterscheidet sich von dem eines Gymnasiums bei uns kaum. Das heißt, wenn Sie überlegen, dass wir in Koblenz verschiedene Unterrichtsformen natürlich pflegen, so ist das auch in Bukarest der Fall. Vielleicht ein Akzent stärker auf Frontalunterricht noch gelegt.
Das heißt aber so, das Bildungslevel bei den Kindern ist das gleiche wie hier bei uns in Deutschland?
Ja, davon kann man ausgehen, wobei uns aufgefallen ist, also meinen Kollegen und mir, aber auch den Schülern, ungefähr 20 sind an jedem Austausch beteiligt, aus der 9. und 10. Klasse, dass die Schüler in der Breite, sagen wir mal, sehr lern- und wissbegierig sind. Das heißt also, sie folgen dem Unterricht auch in den frontalen Formen sehr motiviert.
Was die Schüler in Koblenz dann nicht tun, oder?
Das kann man im Umkehrschluss, weiß Gott, nicht sagen. Wir sind mit unseren Schülern sehr zufrieden, wirklich.
Jetzt gibt es das Ganze schon seit 10 Jahren, seit 2005. Wieso haben Sie sich denn ausgerechnet Bukarest ausgesucht?
Ja, das hängt mit dem Weltjugendtag zusammen in Köln 2005. Da hatten wir eine Begegnungswoche, bevor der Jugendtag selbst in Köln begann. Und über unseren damaligen Elternbeiratsvorsitzenden Werner Westinger, der schon Jahre vorher Hilfstransporte nach Bukarest zu Maria Wartschwestern und auch zur Schule, dem St. Josef-Kolleg, unternommen hat, hatten wir den direkten Draht. Und wir haben uns sehr gefreut, dass wir damals 40 Schüler und 10 Lehrer bei uns begrüßen konnten. Und daraus ist eine wunderbare Freundschaft erwachsen, die dann nach einem Besuch einer Lehrerdelegation von uns aus im Jahr 2007 zu einem festen Austauschprogramm geführt hat.
Was heißt, dass in regelmäßigen Abständen die Schüler aus Bukarest nach Koblenz kommen und umgekehrt? Was sagen denn Ihre Schüler, wenn die, oder was ist es für ein Erlebnis, wenn die dann da nach Bukarest fahren?
Ja, zunächst einmal ist es für die meisten Schüler ein Abenteuer, in ein Land zu kommen, das sie überhaupt nicht kennen. Im Gegensatz zu vielen Ländern in Westeuropa und zum Teil auch in Osteuropa schon, die sie mit ihren Eltern besucht haben, ist Rumänien terra incognita. Und das gilt es zu entdecken. Und unsere rumänischen Partner und Freunde machen uns das wirklich leicht. Sie müssen sich vorstellen, dass wir schon direkt bei der Ankunft sehr herzlich begrüßt werden. Es gibt in der Schule selbst gibt es kleine Theateraufführungen von den Kleinen, denn das St. Josefs-Kolleg hat auch eine Grundschule noch unter einem Dach und einen berufsfördernden Zweig neben einem Gymnasium.
Und wie ist es umgekehrt? Was sagen die Jugendlichen aus Rumänien, wenn die hier zu uns nach Deutschland kommen?
Das ist für sie auch hochspannend. Es ist ein Land, das sie natürlich auch nicht kennen. Und der Kontakt, der persönliche Kontakt zu den Schülern, der ja zum Teil schon durch die sozialen Netzwerke vor Beginn des Aufenthaltes schon aufgenommen worden ist, der ist natürlich auch für alle Beteiligten von großem Interesse. Das kann man wirklich sagen über die Jahre hinweg.
Was bringt das denn den jungen Leuten? Also kommen die von so einer Reise anders zurück, als sie hingeschickt werden?
Also man muss realistisch bleiben. Es sind starke Eindrücke, auch wenn Sie sich vorstellen, dass die Gastfamilien in Rumänien von ihrer sozialen Schichtung her auch durchaus unterschiedlich sind. Aber bleibend und durchgängig ist der Eindruck einer sehr herzlichen Gastfreundschaft, die so weit gehen kann, im Blick auf die Gastfamilien, dass Eltern sogar schon mal ausziehen, ein Zimmer frei machen, damit der Gastschüler es möglichst gut hat.
Wenn so eine Reise vorbei ist, wenn die Schüler wieder zurück sind in ihre Heimat, was bleibt denn dann von so einem Projekt?
Ja, es ist durchaus nachhaltig, wenn Sie sich überlegen, dass wir versuchen, das Engagement einer Schwester, die zugleich Lehrerin im Kolleg ist, in St. Josef, die sich um Straßenkinder kümmert, zu fördern. Das heißt, wir machen zum Beispiel am Tag der offenen Tür bei uns am Adventsbazar Teile des Erlöses fließen direkt nach Bukarest und speziell auch der Erlös oder Teilerlös zumindest eines Solidaritätswechsels in unserer 5. und 6. Klassen jedes Jahr gehen.
Seit 10 Jahren gibt es eine Schulpartnerschaft zwischen Koblenz und Bukarest und die zeichnet sich einerseits dadurch aus, dass die jungen Leute aus Rumänien sehr wissbegierig sind, aber auch, dass sich eine herzliche Beziehung zwischen den Schülern hier aus Deutschland und aus Rumänien hergestellt hat in dieser Zeit. Das Ganze wird unterstützt vom katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis und der zuständige Lehrer ist Harald Ort, heute bei uns am Telefon. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Wiederhören.
Domradio, Sie hören die Sendung weltweit in Zusammenarbeit mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. An dieser Stelle Nachrichten aus dem Osten Europas, aus der Weltkirche und von Renovabis. Zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann.
Für ukrainischen Bischof sind Jugendliche Hoffnungsträger in seinem Land.
Freising. Die katholische Kirche der Ukraine setzt große Hoffnungen in die Jugend des krisengeschüttelten Landes. Die jungen Leute seien eine neue Generation, die zielstrebig und fleißig an die Zukunftsaufgaben gehe, sagte der Bischof von Charkiw, Saporoje, Stanislav Schyroko-Radjuk, Mitte Dezember in Freising. Sie seien echte Hoffnungsträger und hätten vor 2 Jahren mit ihrem Protest gegen die Korruption in der Ukraine auch den Anstoß zum Euromaidan gegeben. Trotz der anhaltenden Schwierigkeiten gebe es viel Hoffnung im Land, ergänzte der Franziskaner. Zu dessen Bistum gehören auch die umkämpften Regionen von Donetsk und Luhansk.
Auf der Flüchtlingswelle schwimmen auch Opfer und Täter des Menschenhandels.
Bamberg. Der Handel mit Frauen ist in Europa längst zu einem lukrativen Milliardengeschäft geworden. Dagegen muss noch mehr getan werden, forderte jetzt erneut eine vom Aktionsbündnis gegen Frauenhandel mit der Hans-Seidel-Stiftung und Renovabis veranstaltete Fachtagung in Bamberg. Die mehr als 100 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet diskutierten dabei die Zusammenhänge von Menschenhandel und Asyl. Angesichts der aktuellen Zahlen ist das Thema brisant, denn seit September ist inzwischen mehr als 1 Million Flüchtlinge in Deutschland angekommen, in Bayern allein 300.000. Darunter seien eben auch die zahllosen Opfer von sexualisierter Gewalt und Menschenhandel, wie Renovabis-Geschäftsführer Burkhard Hanecke anmerkte. Er fügte hinzu, dass auf derselben Welle auch die Täter, die Menschenhändler und Zuhälter selbst mitschwimmen.
Bischöfe erinnern an deutsch-polnischen Versöhnungsbriefwechsel.
Jens Stochau. Mit einer Messe und einem Festakt haben deutsche und polnische Bischöfe am 23. November den 50. Jahrestag des Versöhnungsbriefwechsels begangen. Die großen Worte der polnischen Bischöfe, wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung, vom November 1965, seien für die Deutschen ein unverdientes Geschenk gewesen, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, in seiner Predigt im wichtigsten Wallfahrtskloster Polens. Der Botschaft des Briefwechsels sei die katholische Kirche in beiden Ländern treu geblieben und müsse dies auch in Zukunft bleiben.
Für eine Kultur der Mitmenschlichkeit.
Köln. Der Magdeburger Bischof Gerhard Feige hat mit Blick auf die Flüchtlingskrise eine neue Kultur der Mitmenschlichkeit gefordert. Bessere gesetzliche Rahmenbedingungen, eine solidarische Zivilgesellschaft und mehr denn je Fantasie und Mut, Weltoffenheit und Tatkraft seien in dieser herausfordernden Situation heute nötig, betonte der Vorsitzende des Aktionsausschusses von Renovabis. Bischof Feige unterstrich, dass es für Christen selbstverständlich sein sollte, den Flüchtlingen, unabhängig von deren Religion und Weltanschauung, zu helfen. Feige stellte die Frage, wer verlässt denn seine Heimat schon aus Jux und Tollerei und setzt sich freiwillig den Gefahren von Flucht und Migration aus, koste es, was es wolle, selbst den Tod.
Insgesamt 485 neue Projekte für 15,4 Millionen Euro bewilligt.
Köln. 485 neue Projekte mit einem Gesamtvolumen von knapp 15,4 Millionen Euro sind in den Herbstsitzungen der Gremien des Hilfswerks Renovabis Ende Oktober bewilligt worden. Unter Leitung des Erzbischofs von Berlin, Heiner Koch, und des Magdeburger Bischofs Gerhard Feige beriet das Gremium über die Projektvorschläge von Partnern aus insgesamt 13 Ländern Mittel- und Osteuropas. Pastorale und sozialkaritative Großprojekte wurden in Albanien, Bosnien-Herzegowina, Rumänien und auch in Polen bewilligt.
Zeugen für Gott. Glauben in kommunistischer Zeit.
München. In den Jahren der kommunistischen Herrschaft in Osteuropa haben unzählige Menschen unter den Repressionen dieses Systems gelitten. Viele Menschen wurden dabei aufgrund ihres Glaubens benachteiligt, verfolgt, eingesperrt oder sogar hingerichtet. Eine zweibändige Publikation im Auftrag von Renovabis versucht, solchen Zeugen für Gott ein Gesicht zu geben. Band 1 erschien im Herbst 2014 zum 25-jährigen Denken an die Wende von 1989. Der zweite Band, mit dem Renovabis das Projekt abschließt, wurde soeben der Öffentlichkeit vorgestellt. Mitherausgeber Professor Thomas Bremer von der Universität Münster hob hervor, dass die Konzeption der beiden Bände bewusst sehr breit angelegt wurde. So werde deutlich, dass Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und sozialer Stellung Opfer des kommunistischen Systems geworden sind. Geistliche ebenso wie Laien und auch zahlreiche Nichtchristen.
Das waren Nachrichten aus dem Osten Europas, aus der Weltkirche und vom katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Zusammengefasst von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Weitere Informationen dazu finden Sie im Internet auf renovabis.de und natürlich auch bei uns auf domradio.de/weltweit. Domradio, die Sendung weltweit in Zusammenarbeit mit Renovabis, und wir sprechen über die Jugend in Osteuropa und gehen an dieser Stelle nach Bosnien, genauer gesagt nach Sarajevo. Von 1992 bis 1995 tobte dort der Balkankrieg, und mitten während des Krieges, im Jahr 1994, läutete dort aber auch das erste Mal die Schulglocke der Heiligen Josef-Schule. Ein ganz besonderes Schulprojekt, das auf Versöhnung ausgerichtet ist. Heute ein Erfolgsmodell auf dem Balkan. Die Idee dafür, die kommt vom Weihbischof von Sarajevo, Dr. Pero Suda, jetzt bei uns am Telefon. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie und alle Ihre Zuhörer.
Bitte erklären Sie mir, wie kommt man auf die Idee, mitten während des Krieges eine Schule für verschiedene Religionen zu gründen?
Ja, die Idee ist gekommen durch eine schwierige Situation, da die Schulen, die öffentlichen Schulen, waren alle zu. Und leider die geöffnet waren, die haben ziemlich dieses Kriegsmentalität angenommen, so dass viele Familien auch haben sich entschieden, Sarajevo zu verlassen. Und deswegen ist die Kirche an die Idee gekommen, eine kleine Schule zu öffnen, um zuerst die katholische Familien zu überzeugen, in Sarajevo und in anderen Städten in Bosnien-Herzegowina zu bleiben. Aber gleichzeitig hat man auch gedacht, könnte vielleicht diese Schule als ein Zeichen der Widerstand zu dieser Idee, dass in Bosnien-Herzegowina in Zukunft die ethnische Gruppen, die Religionen, die Völker getrennt wohnen und leben sollten. Also dadurch sind diese Schulen, die dann später auch während des Krieges in anderen Städten geöffnet wurden, sind als ein kleines Zeichen des Widerstands gegen diese aufethnische religiöse Aufteilung. Dann viele nicht-katholische Familien haben Interesse daran gezeigt und heute ist das ein Projekt, der für das Zusammenleben dient und wird heute so angesehen und Gott sei Dank ist ziemlich gut gelungen.
Aber die Idee dahinter, wenn ich das nochmal aufgreifen darf, ist, dass während des Krieges Sie gesagt haben, wir schicken Kinder der verschiedenen Kriegsparteien, also Christen und Muslime, gemeinsam in eine Schule, ne?
Genau, weil wir überzeugt waren, dass in Bosnien und auch nirgendwo in der Welt Aufteilung, Trennung nach dem ethnischen, religiösen Prinzip ist nirgendwo gesund und Ausbildung muss dagegen wirken, muss dienen, dass die Leute sich gegenseitig kennen, dass sie sehen, die glauben nicht etwas falsch, sie glauben an Gott, aber in einer verschiedenen Art und Weise, aber die sind auch Menschen, die brauchen auch geliebt zu sein und sie wollen lieben und so weiter und so fort. Also vom klein ein können die Menschen anders entzogen worden und dazu wollten unsere Schulen, die normale Schulen sind wie alle andere, wo unsere Kinder, unsere Schüler lernen alle Fächer wie in anderen Schulen, aber spezifisch wir wollten diesen Kindern beibringen, dass sie mit den anderen nicht nur zusammenleben können, sondern dass es interessant und Bereicherung ist, mit den anderen zu wohnen, zu leben und zusammenzuarbeiten.
Aber kommt es dann nicht auch zu Konflikten, wenn so unterschiedliche Religionen, Gruppen dann auf einmal ihre Kinder gemeinsam in die Schule stecken sollen?
Wir hatten alle mögliche Probleme, aber wirklich keine Probleme, die unter unseren Schülern ethnisch oder religiös motiviert werden. Das ist wirklich ein Glück. Ich weiß es nicht, wie dazu gekommen ist, aber wir hatten nicht solche Probleme in unseren Schulen und wir haben 15 Schulen jetzt mit ungefähr 5000 Schülern. Wir hatten auch die Schüler, die von den Eltern, die sich gegenseitig bekämpft haben oder sogar die getötet wurden von den anderen, aber nie hatten wir solche Probleme. Und das halte ich als ein kleiner Wunder, aber auch als ein Zeichen, dass die Leute doch bereit sind, auch nach einem schrecklichen Krieg wie unserem war, doch zusammenzuleben, wenn man ihnen ein richtiges Impuls gibt, wenn man ihnen klar sagt, warum das ist das Beste für die alle ist, dann sind die Leute wirklich bereit, um im Frieden zusammen zu leben und sogar zusammen zu arbeiten und zusammen zu spielen und alles zusammen zu machen.
Ein Schulprojekt, das für die Versöhnung sorgen soll. Das wurde vor über 20 Jahren in Sarajevo gegründet mit der Heiligen Josef-Schule. Die Idee dahinter, die kommt von Dr. Piero Suda, der ist Weihbischof von Sarajevo und hat uns von diesem Projekt erzählt, was inzwischen ein Erfolgskonzept ist mit 15 Schulen und über 5000 Schülern im ganzen Land. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Nicht zu danken, ich danke Ihnen und wünsche alles, alles Gute Ihnen und Ihren Zuhörern.
Domradio, die Sendung weltweit. Wir sprechen über Chancen und Perspektiven für junge Menschen in Osteuropa. Heute bei uns in Zusammenarbeit mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Und da geht es jetzt insbesondere um Leben und Perspektiven für Menschen mit Behinderung. Um genau zu sein, gehen wir an dieser Stelle nach St. Petersburg. Lea Zinnecker aus Dienstlaken, die kennt sich da aus. Sie hat nämlich ein Jahr lang als Freiwillige in einem Zentrum für Menschen mit Behinderung genau dort in Russland in St. Petersburg gearbeitet und ist jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Warum Russland, warum St. Petersburg? Wie sind Sie darauf gekommen?
Warum Russland? Für mich stand schon ziemlich lange fest, dass ich nach dem Abi gerne ins Ausland gehen möchte, um dort einen Freiwilligendienst zu machen, weil ich einfach gerne helfen wollte, irgendwas Sinnvolles machen wollte und da wollte ich gerne in ein Land gehen, wo meine Hilfe auch wirklich ankommt. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Ich habe in der Schule ein bisschen Russisch gelernt und habe mich da ein bisschen umgehört und bin dann auf die Situation von Menschen mit Behinderung in Russland gestoßen. Und ja, da ich da schon einige Erfahrungen gesammelt hatte in dem Bereich und auch beruflich später in diese Richtung gerne gehen wollte, war das für mich die ideale Stelle. Und ich bin dann in dem Zusammenhang auf die Initiative Christen für Europa gestoßen, die Freiwillige nach Osteuropa versendet. Und die haben in Zusammenarbeit mit einer Organisation in St. Petersburg Freiwillige dahin geschickt, die dann dort vor Ort mit Behinderten gearbeitet haben.
Jetzt spielt ja bei uns hier in Deutschland Integration, Inklusion immer eine größere Rolle. Wie ist das denn in Russland?
Ja, also hier in Deutschland werden große Debatten über Inklusion geführt und wie weit man da gehen soll und gehen darf und gehen kann. Und in Russland kann man leider immer noch nicht von Integration sprechen. Also Menschen mit Behinderung leben normalerweise in großen Heimen außerhalb der Stadt und ja, sind überhaupt nicht integriert ins Stadtleben und ja, ins alltägliche Leben.
Was haben die Russen selber für eine Meinung von behinderten Menschen?
Ja, also gesellschaftlich sind Menschen mit Behinderung eigentlich wenig angesehen. Ich sag mal, die werden versteckt draußen in diesen Heimen und ja, eigentlich wird das Leben von denen als nicht lebenswert angesehen, beziehungsweise ist deren Meinung ist, dass die Grundbedürfnisse erfüllt werden sollten und mehr ist da eigentlich nicht zu machen. Also es gibt eigentlich nicht die Meinung, dass Menschen mit Behinderung sich entwickeln können und dass die irgendwie gefördert werden sollten.
Jetzt waren Sie da im Jahr 2013 bzw. 2014 in solch einer Einrichtung als Freiwilliger. Was haben Sie da gemacht? Wie sah da Ihre Arbeit aus?
Ich hatte das Glück, sage ich mal, in einer Einrichtung zu arbeiten, die für Russland relativ fortschrittlich war. Also das war keins dieser staatlichen Heime, sondern ein Tageszentrum für Menschen, die in ihrer Familie leben, also die nicht weggegeben wurden. Und die kamen tagsüber dahin und unsere Aufgabe war es eigentlich, den Alltag mit denen zu gestalten. Und ja, wir haben gekocht, Wäsche gewaschen, was halt so anfällt und haben dann noch alle möglichen kreativen Angebote mit denen gemacht und ja, Theater gespielt, alles was Spaß macht.
Wenn Sie jetzt sagen, dass die russische Gesellschaft dann einen ganz anderen Blick auf das Thema hat als wir hier in Deutschland. Wie ist das, als Sie das erste Mal da in St. Petersburg in dieses Heim reingekommen sind? Was haben Sie da gedacht? Ist man da ein bisschen schockiert, wie da die Zustände sind?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich ja vorher viel darüber informiert, wie es da ist und habe auch Filme zu dem Thema gesehen. Und wenn man sich das anguckt und ja die Verhältnisse vor Augen hat, die hier in Deutschland vorherrschen und dann da ist man schon auf jeden Fall erstmal geschockt.
Das Ganze ist ja ein gesellschaftlicher Prozess. Also bei uns hat es ja auch eine Zeit lang gedauert, bis wir da hingekommen sind, wo wir jetzt sind. Was erwarten Sie sich da für die Zukunft von Russland? Wird sich da was tun?
Schwer zu sagen. Also die Organisation, bei der ich gearbeitet habe, Perspektivi, das ist eine NGO, die sich aus Spenden aus Deutschland finanziert. und ja quasi eine private Organisation, die da die einzige Organisation in dieser Stadt ist, die sich mit diesem Thema beschäftigt und da versucht, was zu verändern. Und ja, vom Staat kommt da eigentlich eher wenig. Deswegen habe ich das Gefühl, dass es eher noch einige Zeit dauert, bis sich da was tut.
Menschen mit Behinderung haben in Russland keinen leichten Stand. Es gibt allerdings trotzdem ein paar Projekte, die positiv herausstechen, auch in Zusammenarbeit mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Bei uns am Telefon war Lea Zinnecker. Sie hat ein Jahr lang als Freiwillige in St. Petersburg gearbeitet. Heute bei uns am Telefon. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Sie hören die Sendung weltweit im Domradio, heute in Zusammenarbeit mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Und wie immer stellen wir Ihnen an dieser Stelle ein ganz besonderes Projekt vor, das erwähnenswert ist, das Unterstützung bedarf. Und dazu begrüße ich im Studio den Kollegen von Renovabis, Simon Kobella. Schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Was haben Sie uns für ein Projekt mitgebracht?
Ja, das heutige Projekt führt uns nach Georgien. Hier baut die Caritas einen mobilen Pflegedienst und ein Kursprogramm für pflegebedürftige ältere Menschen und ihre Angehörigen auf. Während in Deutschland die häusliche Pflege eine Selbstverständlichkeit ist, ist es so, dass in Georgien der mobile Pflegedienst nahezu unbekannt ist. Das Land und ganz speziell die Region um die Stadt Gori sind immer noch stark vom Bürgerkrieg aus dem Jahr 1992 und auch vom Kaukasuskrieg 2008 gezeichnet. Es ist so, dass dort die Hälfte der Menschen eigentlich unterhalb der Armutsgrenze leben. Und dass es für alte und kranke Menschen eben besonders schwer ist, die auf Hilfe angewiesen sind. Es gibt vor Ort auch keine Pflegeversicherungen und es gibt auch eben keine mobilen Pflegedienste oder Seniorenheime, wo die älteren Menschen dann hin können. Das heißt, sie sind angewiesen auf helfende Angehörige. Es ist so, dass die Kosten für schmerzstillende Medikamente oft höher sind als die kleinen Renten, die die Menschen dort zur Verfügung haben. Genau, wenn die Angehörigen dann versuchen, eben pflegebedürftige ältere Menschen zu pflegen, ist es so, dass eben oft auch das Know-how fehlt, dass sie überfordert sind mit den Pflegesituationen. Das berichten uns die Projektpartner immer wieder vor Ort und deshalb ist es eben ein zusätzlicher Aspekt in dem Projekt, ist, dass ein Pflegenetzwerk aufgebaut werden soll, wo solche Fragen dann eben ganz praktisch, wo da Abhilfe geschaffen werden kann. Die Caritas Georgien ist also eine der wenigen Organisationen mit einem mobilen Pflegedienst vor Ort. Die Mitarbeiter versorgen ganz konkret eben Wunden, geben Medikamente, unterstützen die Menschen beim Waschen, bereiten Mahlzeiten zu. Aber das Wichtigste, was wir eigentlich von den Projektpartnern vor Ort hören, ist die soziale Komponente. Weil für viele der älteren Menschen ist tatsächlich der mobile Pflegedienst eine der wenigen Kontakte, die sie tagsüber haben oder am Tag haben. Und deswegen ist diese Komponente eben ganz wichtig und die Zeit, die sich die Mitarbeiter nehmen können. Zusätzlich ist es so, dass Krankenschwestern ausgebildet werden für die Pflege. Es werden auch Altenpflegekurse angeboten für Angehörige, die eben ihre pflegebedürftigen Eltern, Großeltern pflegen. Und das ist, das hören wir immer wieder, gerade für die jüngeren Familienmitglieder, die eben auch noch arbeiten gehen müssen und den Lebensunterhalt verdienen müssen, eine große Hilfe, eine Stütze im Alltag, dass sie das einfach mit genug Know-how tun können. Genau, ganz konkret ist es so, dass sie mit ihrer Spende uns helfen können. Es ist so, dass wir zum Beispiel für 48 Euro den monatlichen Bedarf an Verbandsmaterial für einen Patienten, der sich aufgrund von mangelnder Pflegekompetenz wundgelegen hat, decken können. Es ist so, dass für 92 Euro so ein Pflegekurs stattfinden kann, wo eben Familienangehörige geschult werden können. Und für 640 Euro beispielsweise können Sie einen ganzen Monat lang einen Hausbesuch und die Medikamentenversorgung für eine pflegebedürftige Person eben gewährleisten. Sie finden dazu auch weitere Infos bei uns im Internet unter www.renovabis.de. Ich möchte an dieser Stelle Ihnen ganz herzlich für Ihre Spende danken, die eben den Pflegebedürftigen in Georgien und deren Angehörigen zugutekommt. Vielen Dank.
Unser Projekt des Monats heute in Zusammenarbeit mit Renovabis, ein Pflegeprojekt in Georgien. Ich wiederhole das nochmal gerne, wenn das interessiert, der kann sich gerne wenden an Renovabis, kann spenden. Die Informationen dazu gibt es im Internet unter www.renovabis.de, natürlich auch bei uns im Internet auf domradio.de/weltweit. Mit dem Projekt des Monats war im Studio Simon Kobella von Renovabis. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen auch.
Sie hören die Sendung Domradio weltweit und wir sprechen heute über die Situation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Osten Europas. Zwischen Hoffnung und Resignation, unter diesem Motto, wurde auch Anfang Dezember in Freising beraten, beim 23. Partnerschaftstreffen des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis. Bei uns im Studio ist an dieser Stelle der Hauptgeschäftsführer von Renovabis, Dr. Gerhard Albert. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Dr. Albert, wenn wir über die Jugend im Osten Europas sprechen, vieles ist da im Moment im Umbruch. Ganz allgemein gefragt, wie sieht denn die Lebenssituation da der jungen Menschen aus?
Wir haben unsere Aktion im nächsten Jahr mit dem Schlagwort überschrieben, jung, dynamisch, chancenlos, und haben noch einen Untertitel hinzugefügt, Jugendliche im Osten Europas brauchen Perspektiven. Ich glaube, das beschreibt es nicht überall, aber doch auf weite Strecken hin ganz gut. Wir haben eine sehr wissbegierige, auch bildungshungrige junge Generation, die allerdings in vielen ihrer Heimatländer in Gesellschaft und vor allem auf dem Arbeitsmarkt wenig Chancen für sich sieht und oft darüber nachdenkt, dass die Zukunft woanders zu suchen, wenn etwa 60% der Jugendlichen in Rumänien, immerhin einem EU-Land, angeben bei Umfragen, dass sie in 10 Jahren sich irgendwo anders, nur nicht in ihrem Heimatland sehen, dann ist das natürlich ein Alarmzeichen und spricht für Unzufriedenheit mit der Situation.
In dem Zusammenhang diskutieren wir in Deutschland hier viel über sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, die zum Beispiel vom Balkan kommen, weil sie sich dort einfach keine Zukunft mehr erhoffen können. Was muss denn in diesen Ländern getan werden, um den jungen Menschen eine Perspektive zu bieten?
Zunächst mal ist der Begriff Wirtschaftsflüchtling sehr tendenziös, er ist abwertend und er stempelt von vornherein denjenigen, von dem die Rede ist, zu jemandem, der sich irgendetwas erschwindeln will, ohne Gegenleistungen einzubringen. Die Wirklichkeit sieht doch eher so aus, dass einfach für viele junge Leute das Ziel, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ihrer Meinung nach dort nicht erreicht werden kann, wo sie leben. Und die Ursachen dafür, denke ich, müssen auch nach Auffassung von Renovabis und seiner Partner im Land behoben und bekämpft werden. Das versuchen wir mit vielen Projekten zu tun, die auf Bildung, vor allem berufliche Bildung, Schaffung von Arbeitsplätzen und der Förderung der Identifikation mit dem Gemeinwohl abzielen, den Jugendlichen die Möglichkeit oder die Perspektive eröffnen, hier vor Ort, wo sie leben, etwas für sich und andere zu tun.
Ich würde gerne ein, zwei Länder konkret rausnehmen, dass wir über die konkreten Projekte sprechen. Wie sieht das zum Beispiel aus? Also Renovabis tut viel, um die verschiedenen Partner vor Ort, um die Menschen zu unterstützen, den jungen Leuten auch Perspektiven zu geben. Gehen wir zum Beispiel mal nach Litauen. Wie sieht es da aus?
Litauen ist ein kleines Land, es ist EU-Mitglied. Litauen ist ein Land, das einen starken wirtschaftlichen Aufschwung in den 90er und in den Nullerjahren genommen hat. Die Wirtschaftskrise hat da auch einiges geknickt an Entwicklungen, aber es ist hat wieder Fahrt aufgenommen. Dort sieht die Situation so aus, dass viele Jugendliche von den ländlichen Regionen in den Ballungsraum der Hauptstadt Vilnius gehen. Da gibt es also schon mal ein internes Ungleichgewicht. Und dann, weil viele von ihnen auch gut ausgebildet sind, gut Englisch können, zieht es sie in die westlichen Länder, vor allem nach Großbritannien, nach Irland, auch nach den USA oder nach Skandinavien. Und dadurch blutet das Land natürlich mit seinen Ressourcen, seinen personellen Ressourcen allmählich aus. Bei einer Bevölkerungszahl von 3,5 Millionen ist das natürlich ein Aderlass. Und hier versucht Renovabis zusammen mit den kirchlichen Partnern, etwa in ländlichen Gebieten durch das Angebot von Jugendbildung, von Freizeitaktivitäten und sinnvollem sozialen Engagement, auch die Kräfte bei den Jugendlichen zu stärken, die sagen, wir haben auch eine Chance hier, es lohnt sich für dieses Land zu arbeiten, für die Zukunft dieses Landes, in dem wir groß geworden sind und das unsere Vorfahren schon gestaltet haben.
Schauen wir zum Schluss noch kurz auf den Balkan. Wir hatten ja heute in der Sendung schon Pero Suda zu Wort kommen lassen. Er ist Weihbischof von Sarajevo und hat dort das Konzept der sogenannten Europaschulen ins Leben gerufen, dass Jugendliche, Kinder verschiedener ethnischer Herkünfte zusammenbringen will. Mal abgesehen davon, wie sieht die Situation aus für junge Leute auf dem Balkan?
Bosnien ist immer noch gezeichnet von dem Krieg, den das Land zwischen 1992 und 1995 erlebt hat. Hier ist viel kaputt gegangen, nicht nur physisch, materiell, sondern es ist auch viel Vertrauen verloren gegangen in die Möglichkeit, friedlich zusammenzuleben, die Zukunft zu gestalten und zu Europa zu gehören. Die Schulen, die der Weihbischof vorgestellt hat, sind ein Beispiel dafür, dass man auch andere Zeichen der Hoffnung setzen kann. Ich möchte noch ein weiteres Projekt, das Renovabis sehr stark unterstützt hat, erwähnen. Es ist das Jugendzentrum, das große Jugendzentrum der Erzdiözese Sarajevo. Es ist bekannt geworden durch den Besuch von Papst Franziskus im Juni dieses Jahres. Dort hat er sich mit den Jugendlichen aus allen Teilen des Landes getroffen. Es ist ein Ort, in dem Angehörige der verschiedenen religiösen Gruppen, also Katholiken, Orthodoxe und Muslime, zusammenkommen. Und dort geht es darum, die Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, das Trennende hinter sich zu lassen, die Gründe, weshalb sich Väter und Großväter bekriegt haben, gemeinsam zu analysieren und zu überwinden. Und ich war selbst bei der Begegnung des Papstes mit den Jugendlichen anwesend. Ich habe als sehr schönes Beispiel in Erinnerung, dass der Papst begrüßt wurde von einem jungen Mädchen, die dort in einer ökumenischen Gruppe am Frieden des Landes, an der Zukunft des Landes arbeitet. Sie ist in diesem katholischen Jugendzentrum als Tochter eines orthodoxen Geistlichen, eines serbischen Geistlichen, mitführend tätig. Und dass die Begeisterung, die darüber herrschte, als der Papst sie begrüßte und andere begrüßte, die ist für mich auch ein Hoffnungszeichen dafür, dass die Jugend in diesem Land und mit diesem Land eine gute Zukunft haben wird.
Es geht um die Zukunft der Jugend im Osten Europas. Beim 23. Renovabis Partnerschaftstreffen wurde das thematisiert am 4. und 5. Dezember auf dem Domberg im Freising. Bei uns im Studio war dazu der Hauptgeschäftsführer des katholischen Osteuropa-Hilfswerks, Dr. Gerhard Albert. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.
Und unsere Sendung geht so langsam zu Ende. 2 Stunden lang haben wir gesprochen über die Jugend in Osteuropa zwischen Hoffnung und Resignation. Das haben wir gemeinsam getan mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Wenn Sie die angesprochenen Projekte und Aktionen interessieren, können Sie sich gerne weiter informieren im Internet auf der Seite von Renovabis, renovabis.de. Natürlich auch bei uns auf domradio.de/weltweit. Da bekommen Sie auch die Informationen, wie Sie am besten spenden können. Ich bin Renato Schlegelmilch. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie dabei waren und wir hören uns bald wieder. Machen Sie es gut.